Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit Thomas Holst von BT Nord. BT Nord wird 40 Jahre alt,
jo.
Also Grund genug, dich, deine Kollegen, dein Unternehmen mal besser kennenzulernen und mit dir und deinen beiden Kollegen, mit Thies und Lukas, deinem Sohn, eine Tasse Tee zu trinken. Da freue ich mich sehr drauf, lieber Thomas, und sage Moin und schön, dass wir beide hier zusammengekommen sind.
Ja, Tore, herzlich willkommen bei uns.
Jo.
Großartig, dass es geklappt hat.
Jawohl.
Und auf die Tasse Tee mit dir habe ich mich schon sehr lange gefreut.
Wir sprechen schon lange drüber,
das stimmt. Zu diesem großartigen Anlass, der 29.04.1983.
Morgen also.
Morgen,
heute nehmen wir
vor 40 Jahren sozusagen, ja, haben wir das Unternehmen gegründet. Und morgen können wir feiern. Ich finde das auch ein Anlass, dass wir beide uns endlich mal zusammensetzen.
Absolut.
Und ein wenig über das Thema sprechen.
83 gegründet. Was waren damals die Beweggründe für dich zu sagen, so, ich mache mich selbstständig, ich will hier in Husum? War das in Husum?
Das war in Husum, ja.
Ich will hier in Husum was aufmachen, was gründen.
Genau, das war aber nicht ich.
Nee.
Sondern da hatte ich noch andere Themen,
ach,
83,
mal.
Aber es war halt mein jetziger Gesellschaftspartner Henrik Hansen, der in der Norderstraße, jetzt also gegenüber von der VR Bank Westküste, ne?
Ja.
Kann man sich gut vorstellen, ja, die BT Nord gegründet hat und angefangen hat, eigentlich für Ärzte Rechner zu bauen.
Ja.
Das heißt, Ärzte, jetzt haben wir sie ja schon wieder neu im Portfolio, damals hatten wir sie schon im Portfolio. Und es war die Bürotechnik Nord GmbH, die damals gegründet worden ist. Und wie der Name schon sagt, es war sehr viel Bürotechnik.
Kleiner Spoiler vorab, mittlerweile seid ihr nicht mehr nur auf Bürotechnik beschränkt, wahrscheinlich kaum noch.
Naja, wir haben das BT noch behalten, das
ja,
heißt, das BT stand früher mal für Bürotechnik, heute sagen wir Business Technologies, klingt ein wenig…
Ja, das ist auch passend für so ein Husumer Unternehmen.
Ja,
das,
genau.
Aber ihr seid ja auch mittlerweile gar nicht mehr nur noch ein Husumer Unternehmen.
Nein.
Ihr habt ja diverse Standorte im Norden verteilt.
Ja, genau. Also die BT Nord, also Systemhaus, hat Standorte in Husum, in Flensburg, in Glückstadt und in Hamburg. Und mit unseren Gruppenmitgliedern haben wir dann auch in Itzehoe dabei jetzt.
Wie groß seid ihr denn?
Möchtest also mit
ich will alles hören.
Du willst alles hören. Also ja, wir sind riesig.
Genau. Ja, ich freue mich auch, dass ich die Audienz hier bei dir bekommen habe.
Genau. Also wenn wir die ganze Gruppe betrachten, sind wir so ungefähr 50 Leute, die da mitarbeiten.
Das ist schon ein klassisches mittelständisches Unternehmen, ne?
Ja, genau.
Cool.
Und das ist ja auch unsere Zielgruppe. Wir sind
ja
Mittelstand für den Mittelstand. Und das ist das, was wir gerne machen möchten, wo wir immer schon hin wollten.
Ja.
Wir haben natürlich die Mitarbeiter so ein bisschen auf die Unternehmen verteilt. Wir haben natürlich aber auch einige, die überall mitspielen. So wie der Thomas Holz zum Beispiel, der ist dann überall dabei. Ne?
Überall und nirgendwo gefühlt.
Genau, ja, richtig. Ne? Er fehlt immer.
Ja, und was sind deine primären Aufgaben im Unternehmen, wenn du überall so ein bisschen dabei bist?
Also in erster Linie natürlich neben der Geschäftsführung die strategischen Themen. Ne? Das heißt, wo wollen wir uns hinentwickeln? Was passt in unser Portfolio? Was möchten wir gerne dazu haben? Welche neuen Herausforderungen am Markt müssen wir angehen?
Ja.
Müssen wir auch perspektivisch angehen? Das heißt, ich versuche immer viele Jahre in die Zukunft zu schauen, sofern es denn möglich ist, um zu sehen, okay, womit müssen wir uns beschäftigen, damit wir eben für unsere Kunden, die wir auch betreuen und beraten, auch jetzt schon Lösungen haben, die sie in den nächsten Jahren für ihr Unternehmen brauchen.
Welche Lösungsansätze wären das für die nächsten Jahre?
Natürlich,
wenn ich so als Laie drüber nachdenke, klar, KI, ChatGPT, also ist das relevant, ist das interessant auch für euch oder eher
absolut,
nicht?
Absolut, ja, absolut. Also wir werden natürlich in allen Bereichen der Informationstechnologien mit diesen neuen Themen wie Chatbot, GPT arbeiten müssen. Wir kommen da gar nicht drum rum. Aber es sind natürlich auch andere Herausforderungen, also wie zum Beispiel neue No-Code-Plattformen, das heißt Plattformen, die ohne Programmierkenntnisse erweitert können. Das sind neue Arten von Warenwirtschaftssystemen, also ERP-Systemen, CRM-Systemen und anderen Systemen. Das entwickelt sich alles weiter und durch diese neuen KI-Technologien erleichtert das nicht nur die Programmierung dieser Systeme, sondern gibt auch ganz, ganz viele neue Funktionen. Und ich glaube, das Wichtige ist, ein bisschen zu selektieren, ne, welche Funktionen sind für so ein mittelständiges Unternehmen eigentlich interessant und welche eben nicht.
Kann man sicherlich auch nicht pauschalisieren, auf die Branche bezogen, aufs Unternehmen bezogen.
Das kann man nicht pauschalisieren. Was man pauschalisieren kann, ist die Digitalisierung von Prozessen.
Ja.
Ja, und das ist
das hört man ja überall. Digitalisierung von Prozessen. Was heißt das eigentlich, Thomas?
Na gut, wir haben in allen Unternehmen eigentlich sehr, sehr ähnliche Prozesse. Und ein einfacher Prozess ist zum Beispiel eine Zeiterfassung. Ja, also die Zeiterfassung der Mitarbeiter, wer kommt, wann arbeitet, wie lange, wann hat er Urlaub, wann nimmt er sich Überstunden oder Ähnliches frei. Und das muss irgendwie ja digital gemanagt werden. Das ist ein Prozess, ne? Das kann man mit Zettel und Stift machen, das kann man mit einer Excel-Tabelle machen, das kann man aber auch mit einer App machen, mit einer Plattform machen.
Ja.
So, und das Ziel ist es, dass man eben nicht immer nur in Insellösungen denkt, dass man also hingeht und sagt, diesen Prozess digitalisieren wir jetzt mit der erstbesten App, die wir finden im App Store. Mhm. Ja, das ist möglich. Aber wir wollen natürlich die Information der Zeiterfassung auch in andere Prozesse integrieren, die wir haben im Unternehmen. Ja, also wir möchten natürlich auch sagen, ja, wir möchten auch Zeiten auf Projekte buchen.
Ja.
Ja, und schon müssen wir unsere Projekte auch irgendwie haben. Ne? Und dafür brauchen wir natürlich intelligente Lösungen, dass wir nicht nur die Zeiterfassung, sondern dass wir auch das Thema unserer Projekte, das Thema vielleicht auch unser Kunden, unser Vertragswesen und so weiter, dass wir das alles miteinander verbinden können. Und dafür braucht man halt intelligente Lösungen. Und da helfen natürlich moderne Technologien wie KI, aber auch wie zum Beispiel No-Code-Plattformen.
Ja, die hast du jetzt schon mehrfach angesprochen. No-Code-Plattform sagt mir natürlich gar nichts.
Ja.
Univelop ist da ein Begriff.
Ja, genau.
Was heißt das genau? Das ist ja dein neues Baby, sagst du.
Genau. Also in der BT Nord Gruppe eigentlich ganz neu dazugekommen, die Univelop GmbH, eigentlich ein Start-up seit anderthalb Jahren eigentlich auf dem Markt, hat eine Plattform entwickelt. Der Janis Köhler, der ist da mein Partner und auch der Gründer.
Den sehe ich auch hier am 5. Mai, sehe ich gerade. Ne?
Ganz genau, der hält hier einen kleinen Vortrag.
Sollte ich dabei sein, ja.
Andere Partner von uns da, auf die ich mich sehr freue, auch auf Krabbert Rombach zum Beispiel von der Fleno, der, sage ich mal, im Bereich ERP-Lösungen sehr, sehr gute.
Was ist eine ERP-Lösung?
Also eine Enterprise-Lösung für Geschäftsanwendungen. Ne? Also man könnte sagen, eine Warenwirtschaftssystem, so im übertragenen Sinne, ja.
Gut, Univelop,
Genau, richtig. Univelop hat halt so eine No-Code-Plattform entwickelt und programmiert, kommen aus dem Microsoft-Umfeld, Enterprise-Microsoft-Umfeld und haben festgestellt, dass die Lösungen von Microsoft eigentlich nicht ausreichen, um eben Prozesse einfach digitalisieren zu können. Sie sind immer für große Unternehmen, für ganz, ganz viele Themen. Da wird alles mit abgewickelt, ja, aber nichts richtig. Und da haben wir eben eine Plattform, die das Ganze sehr, sehr gut lösen kann. Und ich habe natürlich sehr schnell entdeckt, dass das auch für unsere Kunden eine super wichtige Lösung für die Zukunft ist und habe gesagt, okay, das passt sehr gut in unser Portfolio rein und deswegen haben wir hier die Schnittstelle auch sehr schnell geknüpft.
Ich habe das jetzt nicht direkt kapiert. Warum wäre es für mich, angenommen ich hätte 20 Mitarbeiter, warum wäre das ein tolles Tool?
Naja, weil du damit eigentlich erstmal alle deine Anforderungen deiner Prozesse digitalisieren kannst und zwar ohne, dass du programmieren können musst.
Das ist gut.
Ne? Das heißt, wie in einem Bausteinsystem, wie in einem Lego-Baukasten, kannst du dir deine Prozesse selbst zusammenbauen. Und wir wissen, wir haben natürlich ein Problem damit. Wir haben Fachkräftemangel und den haben wir natürlich auch bei Programmierern und Entwicklern, sodass wir natürlich das nicht schaffen werden. Wenn du sagst, oh, ich möchte hier einen neuen Prozess, bitte setz das mal um. Und dann sagen wir, ja, ich mache dir erstmal ein Angebot und dann machen wir erstmal einen Sprint und dann dauert es erstmal 4 Wochen und irgendwann hast du deinen Prozess, sondern du brauchst den sofort und am besten ohne dass du Leute damit einbindest und das kannst du innerhalb von 10 Minuten machen und dann ist dein Prozess fertig.
Kann das noch keine KI, kann das noch nicht ChatGPT innerhalb 30 Sekunden?
Nein.
Noch nicht?
Nein, das kann das noch nicht. Es unterstützt aber. Es unterstützt die Entwickler bei der Programmierung zum Beispiel von bestimmten Funktionen. Die kann man über ChatGPT sehr, sehr gut zum Beispiel umsetzen, die KI.
Wenn wir an die letzten 40 Jahre zurückdenken, BT Nord, was waren da so prägende Momente für dich in der Gruppe? Ist ja doch einiges passiert, gesellschaftlich auch in den letzten 40 Jahren, technologisch. Einige Entwicklungen haben dann doch stattgefunden. Gab es vor 40 Jahren schon Internet?
Ja. Es wurde noch ein bisschen unterschätzt und man hat gesagt, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Nee. Ne? Das war auch
hat's so, ja auch nicht.
Absolut nicht. Ich bin ja erst in den 2000er Jahren dazu gekommen.
Und zwar Was hast du davor gemacht?
Davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kommunikationselektroniker, hatte sehr, sehr viel in der Musikbranche gearbeitet und habe mich aber selbstständig gemacht mit einem kleinen Mini-IT-Unternehmen, habe also Computer gebaut, vornehmlich für Musiker oder für Tonstudios und habe die dann auch in diese Tonstudios gebracht. So bin ich zur IT gekommen und dann habe ich halt die BT Nord kennengelernt. Ich habe damals meine Teile da gekauft, ne? Also ich war Kunde.
Nicht Anteile, sondern Teile.
Teile, also, ne? Also CPUs, Speicher und habe dann meinen eigenen Rechner gebaut und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es wäre doch schöner, in einem größeren Unternehmen zu arbeiten, dass man eigentlich nicht mehr alles alleine machen muss, sondern dass man sich auf bestimmte Themen fokussieren kann. Und bin dann bei der Bürotechnik Nord als Praktikant gestartet. Ne? Also wirklich Praktikant, erstmal 4 Wochen ein Praktikum gemacht und habe dann einen Job bekommen in der Technik. Mhm. Für wenig Geld, muss man tatsächlich sagen, damals. Ja. Das war für mich aber auch eher so eine Herzensangelegenheit. Ich wollte das unbedingt und habe dann relativ schnell festgestellt, dass da ein unglaubliches Potenzial hintersteckt und habe mich mit Hendrik Hansen sehr, sehr gut verstanden. Also wir haben in vielen Dingen sehr ähnlich gedacht.
Kenne ich den? Kannst du nicht beantworten, ich weiß, aber. Also, er war noch nie bei BNI mit als Beispiel, oder?
Nein,
also
nein.
Ich glaube den Namen noch nicht so richtig, ich habe kein Gesicht vor Augen.
Nein, also, du wirst ihn kennenlernen, wenn du am 5. Mai hier bist.
Dann freue ich mich
drauf. Auf jeden Fall auch mit seiner Frau dann hier sein.
Dann freue ich mich noch mehr.
Genau, richtig. Ja. Ne? Er ist natürlich jetzt auch im Unruhestand sozusagen und kümmert sich eher um seine Hobbys. Ne? Also, er ist großer Fan von alten Mercedes-Autos und da geht er jetzt so seine Zeit rein. Ne?
Okay, verstehe. Egal, okay, du bist als Praktikant hier rein, als einen kleinen Job angenommen. Das war Anfang der 2000er.
Genau, richtig. Dann bin ich irgendwann relativ schnell Technikleiter gewesen. Dann habe ich das Thema Marketing mal angegangen und dann irgendwann 2005 bin ich dann als Geschäftsführer sozusagen mit reingekommen.
Ja, ging ja flott.
Dann irgendwann Gesellschafter und dann mittlerweile geschäftsführender Gesellschafter. Richtig, so waren die Anfänge. Also vom Praktikanten zum Geschäftsführer.
Sehr cool. Also so wie man sich das erträumt eigentlich. Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Das mit dem Tellerwaschen, ja. Das mit den Millionen, das kommt vielleicht noch.
Das kommt vielleicht noch. Ich drücke dir die Daumen da. Ich möchte aber auch die Person hinter dem... Bist du ein Nerd?
Nö.
Nee. Denn nicht die Person hinter dem Nord, aber trotzdem die Person hinter dem geschäftsführenden Gesellschafter kennenlernen. Du sagtest schon, du warst Musiker. Bist du das immer noch?
Ja, aber nur noch hobbymäßig. Also ich habe.
Was machst du denn?
Ich spiele gerne Gitarre und Bass und habe so ein kleines Studio zu Hause und schraube so ein bisschen rum. Früher habe ich sehr viel Tanzmusik gemacht. Ich habe viel Jazz gemacht und immer Bands gehabt. Also seit den 80er Jahren irgendwie sehr umtriebig gewesen. Ja. Viele Plattenaufnahmen auch gemacht, aber irgendwann erkannt, okay, das ist ein tolles Hobby, aber in dem Moment, wo man das zum Beruf macht, macht es nicht mehr so viel Spaß und der Druck ist auch nicht wenig. Und ich habe gesagt, nee, lieber weiter als Hobby, ist viel schöner und dann sonst verliert man irgendwann die Liebe zur Musik und das wäre mir eigentlich die Sache nicht wert gewesen.
Das ist kein Hobby von dir, aber das frisst sehr viel Zeit, sind deine beruflichen Ehrenämter, will ich mal sagen. Du bist stark engagiert in der IHK als Beispiel.
Ja.
Was machst du da und warum bist du da?
Also ich bin Vizepräsident der IHK Flensburg. Ich bin da eigentlich mehr oder minder durch Zufall reingeraten, weil jemand mich irgendwann gefragt hat, sag mal, du bist doch sehr aktiv überall, warum bist du eigentlich nicht mit in der Vollversammlung? Und da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch gar nicht, was macht denn die Vollversammlung? Ja. Habe mich da ein bisschen darüber informiert, habe gesagt, boah, das ist doch ein spannendes Thema, weil es ja doch so ein bisschen das Wirtschaftsparlament ist und sehr, sehr viel Input in die Politik reingibt und das habe ich dann gemacht, habe mich dann beworben dafür bei den Unternehmern und bei den hier Unternehmerinnen und Unternehmen hier im Bereich Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig. Das ist ja der Kammerbezirk sozusagen und bin dann gewählt worden in die Vollversammlung und in der Vollversammlung bin ich dann ins Präsidium gewählt worden. So und das ist eine sehr, sehr großartige Aufgabe und Herausforderung auch, weil man da natürlich eine sehr, sehr enge Schnittstelle auch hat mit der Politik, mit den Unternehmen und kann hier wirklich die beste Wirtschaftsvertretung machen, die überhaupt möglich ist.
Dann bist du anderweitig auch noch engagiert. Also ne, einen Termin mit dir zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Habe ich gesehen in unserer geplanten Vorbesprechung zum Podcast.
Ja.
Das war mit Daniel Günther leichter, da einen Timeslot zu finden. Was machst du noch alles?
Naja, durch die Funktionen in der IHK kommen natürlich zusätzliche Aufgaben. Das heißt, ich habe da nochmal den Fachausschuss für Wirtschaft und Bildung, den ich wo ich auch den Vorsitz dann habe. Ich bin im E-Government-Beirat des Landes Schleswig-Holsteins. Das heißt, hier geht es eben ein bisschen darum, die Umsetzung des E-Government-Gesetzes. Das heißt, dass wir hier des OZG-Gesetzes, muss ich ja ganz klar sagen, ne? Also die Dienstleistungen der Kommunen an den Bürgern, die
Digitalisierung.
Online-Zugangsgesetz ist da ein Thema, genau. Das ist eine ganze Menge, was da mit einspielt. Gleichzeitig habe ich natürlich auch noch das Thema Prüfungen. Ich bin Prüfungsausschussvorsitzender für die IT-Berufe hier im Kammerbezirk. Versuche natürlich klar, das Thema Bildung, Fortbildung, Ausbildung hier nach vorne zu treiben. Wir selbst sind Ausbildungsbetrieb, haben zurzeit zwei Auszubildende. Jetzt kommt nochmal ein Umschüler dazu.
Thomas, dein Sohn scharrt schon mit den Hufen. Er ist nämlich der Nächste, der dran ist.
Ja.
Möchte mit dir noch über, du sagtest zu Beginn, BT Nord Gruppe. Was heißt denn Gruppe? Gruppe klingt für mich so wie so echt sehr, sehr, sehr groß. Seid ihr ja auch grundsätzlich, ne? Aber dennoch nur in Anführungszeichen 50 Mitarbeiter, dennoch seid ihr eine Gruppe. Warum? Was heißt das?
Warum Gruppe? Na klar, es ist natürlich so ein bisschen ein Zusammenschluss von Unternehmen, die natürlich durch meine Person, durch Gesellschaftsanteile so ein bisschen zusammengehören. Ja. Und Gruppe sage ich immer dadurch, dass wir ergänzend unterwegs sind. Ne? Ja. Also es sind keine konkurrierenden Unternehmen, sondern es sind alles Unternehmen, die sich ergänzen. Ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich das Stammunternehmen, das ist die BT Nord Systemhaus GmbH, die natürlich so Infrastrukturlösungen anbietet, IT-Security als Schwerpunkt hat. Dann haben wir die
Worüber wir gleich noch sprechen werden.
Genau, das ist ja das Thema, was du mit Thies dann, unserem technischen Geschäftsführer, hoffentlich ausführlich besprechen
kannst. Ja, ausführlich in 8 Minuten.
Ja. Genau, sehr gut. dann haben wir die BT Nord Digital GmbH. Die sitzt in Hamburg und macht hauptsächlich den Bereich Beratung, Förderungsmanagement. Das ist so ein Thema, wo du auch mit Lukas gerne drüber sprechen kannst. Dann haben wir die Datensicherheit Nord GmbH. Das ist ein Unternehmen, das ausschließlich das Thema Datenschutz, wir stellen da die externen Datenschutzbeauftragten. Dann haben wir eine Sparte, die den Bereich Medizintechnik macht. Die sitzt dann in Glückstadt. Und dann haben wir neu dazu jetzt, wie gesagt, die Univelop GmbH, mit der wir das Thema No-Code-Plattform an den Markt bringen. Übrigens, ganz spannend, Wacken, das Wacken-Festival setzt mit Univelop sein gesamtes Festivalmanagement um.
Jetzt bald oder schon länger?
Dieses Jahr.
Da bin ich gespannt.
Ich auch.
Ich war letztes Jahr das erste Mal überhaupt in Wacken und habe mich dann in den Foren noch ein bisschen damit beschäftigt. Und da habe ich mitbekommen, gab es doch technische Herausforderungen teilweise.
Genau. Und die technischen Herausforderungen, die werden wir hoffentlich gelöst haben.
Cool. Da drücke ich die Daumen, lieber Thomas. Wie für alles, was steht denn an in den nächsten Jahren bei euch, bei dir? Kannst du das schon sagen?
Also bei uns steht erstmal ein bisschen Umbau an, weil wir bekommen neue Mitarbeiter. Wir müssen hier ein bisschen räumlich umbauen. Ich freue mich natürlich unglaublich auf unsere Geburtstagsfeier. Das ist ganz klar. Und natürlich steht so ein bisschen an, so ein bisschen Umbau von den Unternehmen. Ich möchte natürlich meinen Sohn gerne ein bisschen mehr in meine Nachfolge bringen. Und das sind natürlich auch ein paar gesellschaftliche Herausforderungen. Ja. Und das steht so auf jeden Fall an für die nächsten Jahre.
Wie lange bleibst du dem Unternehmen denn noch erhalten?
Solange ich kann.
Gut, ne, Lukas? Ja, Begeisterung ist groß. Schön, Thomas. Dann schon mal vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in das Leben von BT Nord.
Tore, ich danke dir.
Ja, das war so ein kurzer Einblick. Aber wir wollen ja nicht nur dich kennenlernen, sondern auch, wie gesagt, dein Sohnemann und die technische Koryphäe im Unternehmen.
Ja, genau.
Deswegen habe ich mich gefreut, 20 Minuten mit dir.
Also die wirklich wichtigen Leute kommen
die jetzt. Die kommen jetzt. Noch, ne? Also unbedingt dranbleiben. Gleich wird es spannend. Jetzt geht's weiter hier bei BT Nord mit auf einer Tasse Tee mit Lukas Holz, dem Sohnemann von Thomas Holz und dem Herrchen von
Carlo.
Carlo, der eigentlich wunderbar hört, bis die Carlo. Kamera an ist. Hierhin. Und wir wollen Carlo einfach mal zeigen für diejenigen, die zuschauen.
So ist fein.
Carlo ist nämlich ein Jagdhund, was man überhaupt nicht glaubt.
Richtig, ja. Carlo, mein großer Münsterländer.
Wie heißt er richtig, Carlo? Sag mal.
Carlo von der Kiewitzheide. Oder wie er auch in der Firma hier genannt wird, ist Karlchen.
Karlchen, ja.
Genau. Karlchen hat zwei grundsätzliche Funktionen. Die erste sieht man hier gleich wunderbar. Er ist ein Stressback-Beruhigungs-Kuschelhund. diese Aufgabe meistert er auch hervorragend.
Hammer.
Und auch wenn man es nicht sieht, tatsächlich am Wochenende oder in seiner Primetime ist er ein ausgezeichneter Jagdhund.
Ja.
Mit den wichtigsten Prüfungen, die er auch schon absolviert hat.
Du bist in deiner Prime und am Wochenende auch Jäger. Hast genau. Entsprechend Karlchen, Carlo an deiner Seite. Was macht er denn da auf der Jagd für diejenigen, die nicht so jagdaffin sind?
Carlo ist ein Vorstehhund oder gehört zu der Gruppe der Vorstehhunde und hat eigentlich, sage ich mal, drei wichtige Aufgaben, die er aktuell ausführt. Er soll das Wild aufstöbern, soll zeigen, wo ist das Wild und wenn es dann geklappt hat, das Wild mir auch direkt zurückbringen. Und vor allem auch in den ungemütlichen Fällen, ich sag mal so, wenn man im Winter oder wenn es kalt ist, wenn dann die Ente im Wasser liegt, da möchte man ja ungern eine Runde schwimmen gehen. Dafür sind diese Hunde ideal gemacht, sind sehr wasseraffin und lieben es auch in kälteren Gewässern ein bisschen rumzuschwimmen.
Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kann ich mir bei dir auch nicht so vorstellen, dass das deine Welt ist. Denn eigentlich ist deine Welt, zumindest in der Woche ja, in Sachen IT-Sicherheit, in Sachen Zertifizierung generell. Bist du denn der Nerd in der Familie? Thomas hat gesagt, er ist kein Nerd.
Ja, würde ich so sagen.
Bist du?
Ja, gut. Also das sind tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Welten. Aber ich glaube, das macht es auch so interessant, dass es einmal diese, sage ich mal, technikarmes Naturverbundene. Und zum anderen, wenn man denn, sag ich mal, in der Woche arbeitet, denn diese Hightech, reine Digitalisierung. Grundsätzlich habe ich in der Firma zwei spezielle Aufgabenbereiche. Das ist zum einen die IT-Sicherheit, speziell den ISB oder die ISO 27001. Und zum anderen ist es das Förderungsmanagement für die Digitalisierung. Das sind die wichtigsten Punkte, die ich hier eigentlich bearbeite.
Klingt beides unglaublich spannend.
Grundsätzlich ja.
Ja. Wie kriegen wir es spannend erzählt für die Zuschauer?
Ja, also die ISO 27001 ist, wie wir es in Deutschland so gerne haben, irgendwelche Normen etc., die halt auch verpflichtend bestanden werden müssen. Das macht es wiederum für die meisten Unternehmen nicht ganz so spannend, weil jeder weiß, Richtlinien, sei es im Hygienemanagement etc., sind in der Regel immer ein bisschen schwieriger und auch in Deutschland sehr streng. Das gleiche haben wir hier im IT-Sicherheitsbereich. Die ISO ist ein Riesenbaustein. Das ist die höchste Zertifizierung, die man im Bereich der IT-Sicherheit überhaupt erhalten kann. Und dementsprechend ist es viel Arbeit, es kostet viel Geld. Warum sollten das Unternehmen trotzdem machen? In der Regel werden sie vom Staat dazu verpflichtet.
Ja.
Und dann muss man es machen. Andersrum gesehen ist das Fördermanagement. Da kommen die Kunden auf uns zu und wollen das gerne haben.
Um Geld zu bekommen, Geld zu sparen.
Genau so ist es.
Ja.
Weil Geld sparen ist immer schöner als Geld ausgeben.
Ist es. Dennoch musst du beides letztendlich, um erfolgreich zu sein, um sicher aufgestellt zu sein.
Also, das ist ja das Schöne, sag ich mal, an unseren Fördertöpfern hier in Deutschland. Grundsätzlich ist überall IT-Sicherheit mit drin. Die haben sich schon dabei was gedacht, weil Deutschland ist im Bereich IT-Sicherheit nicht das stärkst aufgestellte Land.
Sonst sind wir ja überall am stärksten aufgestellt.
Natürlich.
Ja.
Genau. Und bei diesem Fördermanagement gibt es leider auch einen kleinen Haken. Wie man sich denken kann, es ist vom Staat, sprich es hat Bürokratie.
Mhm.
Und das hat in den letzten Jahren zu vielen Problemen geführt. Ich mache jetzt das Fördermanagement seit 3 Jahren aktiv hier. Und in diesen 3 Jahren hat man eigentlich alles schon erlebt. Das größte Problem sind die Wartezeiten. Und das ist schon wieder der Kontra oder das Problem mit der IT-Sicherheit, warum das beides nicht so gut zusammenpasst.
Mhm.
Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Unternehmen ist akut bedroht, sprich irgendwas ist ausgefallen, die Firewall, irgendwelche IT-Sicherheitssachen, Hardware etc. fällt weg. Sprich, man braucht dringend eine Neuinvestition in die IT-Sicherheit.
Die im Idealfall gefördert wird.
Richtig, jetzt kommt das Problem. Die Wartezeiten oder die Beantragungszeiten auf diese Fördertöpfe können in der Regel teilweise bis zu 1 bis 2 Jahre dauern. Wir haben in Schleswig-Holstein einen Fördertopf gehabt, der ist jetzt leider dicht, der Digibonus 2, der ging wunderbar,
ja.
Weil ungefähr nach einer Woche konnte man damit starten.
Und da waren auch sogar kleine Investitionen förderfähig,
richtig?
Oder? Ich erinnere mich. Ja.
Das war ein super Fördertopf, was auch für IT-Sicherheit funktioniert hat. Aber die restlichen, die hier in Deutschland unterwegs sind, die funktionieren einfach nicht, weil man also mindestens eine Wartezeit hat von 3 Monaten, aber eher, also 6 ist realistisch und im Worst Case kann das 2 Jahre dauern. Und dann muss man sich überlegen, ob diese Hardware oder Software, die man sich anschafft, in diesen oder nach 2 Jahren überhaupt noch benötigt wird, mhm, oder ist sie überhaupt noch auf dem neuesten Stand? Das ist so das große Problem des gesamten Fördermanagements, diese zeitliche Differenz, die da drin ist.
Die Unternehmen, die auf euch zukommen, einerseits um eine Förderung zu bekommen oder aber die in Bedrohung sind, wie du es eben auch sagtest, Firewall bricht weg, oder was sind noch Beispiele, weshalb Unternehmen auf euch zukommen, weshalb müsst ihr auch möglich, manchmal auch richtig schnell reagieren können, weil was ist schon mal vorgefallen so in Sachen Cybersicherheit, Cyberangriffe?
Da wird Ihnen mein Kollege Herr Krast gleich nochmal ein bisschen...
Hast du mich gerade gesiezt?
Ja. Ich bin schon wieder völlig drin. Nein, da wird dies Krast gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen, aber grundsätzlich gibt es halt die Standardfälle, Angriffsversuche, sprich verschiedene Schadsoftware, die eingeführt wurde, Hacking, Phishing, es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten.
Ja, wird nicht weniger wahrscheinlich.
Nein, also es ist exponentiell am Steigen.
Ja.
Leider muss man gucken, wie kann man da am besten gegenarbeiten, weil jeder Angriff braucht eine andere Option, um gegenzuhalten. Mhm. Vor allem problematisch ist es bei dem Phishing, sprich, es werden E-Mails, Anrufe speziell an die Mitarbeiter im Unternehmen geschickt. Und da hilft am Ende tatsächlich nur noch das Bewusstsein der Mitarbeiter.
Ein Beispiel, sag mal ein Beispiel, wie kann so eine E-Mail aussehen?
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn wir jetzt hier beim Hund sehen, oder beim Hund sind, das passt perfekt. Es kommt eine E-Mail, wo drin steht, auf unserem Firmenparkplatz, Firmengelände läuft ein Hund, kennt den jemand, weiß wer dem gehört. Irgendwie sowas. Und dann ist dann eine Datei angefügt, wo das Bild drin sein soll. Sobald diese Datei, weil jeder zweite, ehrlich gesagt, Normalbürger wird gucken, was für ein Hund läuft da rum.
Klar.
Kenne ich den? Ist das von jemandem, den ich kenne? Wie auch immer. Und in diesem Dokument, in diesem, sag ich mal, versteckten Bild, hängt dann die Schadsoftware. Und wenn man darauf klickt, war es das dann auch schon.
Mit was für einem Ziel werden diese Schadsoftware-Mails, Phishing-Mails, wie auch immer, geschickt, um Einblicke zu erhalten, um einfach nur Schaden anzurichten von bis?
Teils. Also je nachdem, also Sachen mitzuschneiden, also Unternehmensinformationen rauszuholen, Zugriff zu haben. Bestes Beispiel, man kann ja auch Zugriff auf den E-Mail-Server haben und dann schickt man E-Mails raus mit, was auch immer, wir haben unser Konto geändert, bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto.
Und dann kommen die Mails aber auch wirklich von dem Original-Mail-Account?
Wenn man drin ist, ja.
Also es ist unheimlich wichtig, in die Cybersicherheit zu investieren.
Definitiv.
Aber ohne Fördertopf ist es wahrscheinlich teilweise nicht möglich, weil das sicherlich nicht ganz günstig ist.
Richtig. Also das ist so der große Punkt, vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir hier im Norden, in Schleswig-Holstein hauptsächlich sind. So viele Großunternehmen sind hier nicht zwangsläufig. Ist es immer eine Sache. Die IT-Sicherheit kostet in der Regel viel Geld. Man kann viele kleine...
Aber spart man wahrscheinlich auch langfristig möglicherweise nicht nur viel Geld, sondern seine ganze Existenz.
Ja, also es gibt halt auch Fälle, den Verschlüsselungstrojaner, wo dann das komplette System verschlüsselt wird und dann wird es richtig teuer. Aber das sind auch immer so Worst-Case-Fälle. Es gibt viele Sachen und in der Regel hilft es schon, wenn man mit Kleinigkeiten anfängt. Also eine kleine Mitarbeiterschulung. Weil wie gesagt, am Ende ist der Mitarbeiter, der bei einem im Unternehmen sitzt, die letzte Hürde und die letzte Mauer. Wenn es da drüber ist, ist Ende. So, und wenn man da anfängt mit einmal jährlich so eine kleine Mitarbeiterschulung, ist zum Beispiel auch in der ISO Pflicht, dass man mehrere Schulungen pro Jahr hat. Oder eine Firewall, wenn man noch keine hat, das ist wirklich ein Muss. Antivirensysteme, es gibt viele kleine...
Antivirensysteme kenne ich so von damals, als ich anfing, ich habe mich nie mit Computern beschäftigt, aber so vor 10, 15 Jahren, brauchst du immer eine Firewall. Jetzt haben ganz viele Apple-Produkte. Braucht es da sowas? Gibt es da eigentlich sowas integriert? Ich habe irgendwie nichts.
Also für die Apple-Produkte grundsätzlich, da ist auch Herr Kracht besser aufgestellt, gibt es meines Wissens nichts Richtiges oder kein richtiges Antivirussystem. Grundsätzlich war es ja früher immer so, dadurch, dass Apple-Geräte nur einen Bruchteil, 3, 4, 5, 6% des Marktes hatten, wurde dafür keine Schadsoftware geschrieben, weil sich nicht rentiert hat. Mittlerweile ist es so, es haben viele Leute Apple-Geräte und der Markt steigt.
Ja.
Dementsprechend steigt auch die Schadsoftware, die für Apple entwickelt wird.
Okay, gut. Dann Firewall, wichtig. Awareness schaffen bei den Mitarbeitern, dass man nicht
auf jeden
wilden Link klickt, der einem zugeschickt wird oder auf irgendeine Datei und so weiter. Aber ich meine, die Chance, auf sowas hereinzufallen, ist auch, glaube ich, mit Schulung trotzdem hoch, weil die werden ja immer besser. Ich habe auch jeden Tag irgendeine Mail drin, wo ich denke, habe ich jetzt ein Konto da oder werden die nicht anders geschrieben? Also man muss schon genau hingucken
und lesen. Und dafür gibt es auch wunderbare Systeme, das nennt sich Phishing-Kampagne. Was ist der Vorteil von einer Phishing-Kampagne? Das heißt, es wird gewollt diese Fake-E-Mails an die Mitarbeiter geschickt von diesem System.
Ein Test quasi.
Richtig, aber sie kommen nicht, sage ich mal, die Woche werden alle oder bekommen alle eine E-Mail. Es ist kontinuierlich übers Jahr. Und sobald ein Mitarbeiter auf diese Fake-E-Mail raufklickt, kommt er automatisch auf eine Schulungsseite, wo dann gezeigt wird, wo war der Fehler, wo muss man das nächste Mal drauf achten, etc.
Und das ist eine Kampagne, gerade die von euch kommen kann, die von euch geschaltet werden kann, wo einfach die Mitarbeiter diese Awareness bekommen, dass was könnten sie jetzt mit diesem Klick, ohne darauf zu achten, angerichtet haben.
Richtig, und dadurch hat man halt diese permanente Auffrischung in diesem Bereich über das ganze Jahr hin. Weil einmal eine Schulung, sag ich mal, im Januar, im August weiß davon in der Regel keiner mehr was.
Das ist wie diese Schulung, die kaum einer jährlich macht. Ich auch nicht. Erste Hilfe.
Richtig, bestes Beispiel.
Kann man ja fast vergleichen, ne?
Es ist ja im Kfz-Bereich noch schlimmer. Du machst einmal deine Erste-Hilfe-Ausbildung und was machst du 30 Jahre später? Mhm. Wie viele Leute wissen noch, wie die, na gut, die Seitenlage kriegt vielleicht die meisten noch hin, aber
bei der glaubst du das? Also ich denke da öfter, was wäre wenn jetzt? Ich wäre froh, wenn da jemand ist, der es macht. So, man hofft ja eigentlich permanent, dass es nicht passiert, weil man dann direkt überfordert ist. Okay, wir schweifen ab, aber ist ein guter Vergleich.
Ja, klar.
Das sollte man jährlich auffrischen, einfach diese Awareness oder das Wissen. Und okay.
Ja, muss man, weil wie im Kfz-Bereich, wenn es zu spät ist, ist es zu spät.
Das ist auch im IT-Bereich so. Wenn die Schadsoftware erstmal da ist und Schaden angerichtet hat, kann man es im Regelfall, gibt Ausnahmen, klar, aber nicht mehr groß reparieren.
Ja, es gibt natürlich eine wunderbare Möglichkeit, es bezahlen. Und egal mit wem man spricht, traurigerweise ist es Stand heute die einzige Möglichkeit.
Bezahlen meinst du die Erpresser in Anführungszeichen, diejenigen, die Schadsoftware schreiben, rausschicken, die fordern oftmals, Mensch, überweist mir 10.000 und wir...
Richtig, also der Standardfall für so eine Erpressung ist ein Verschlüsselungstrojaner, sprich alle Daten sind verschlüsselt, dann kommt eine Nachricht, eine Mail, was auch immer, bitte zahlen Sie 10, 20, 30.000 Euro, in Bitcoins natürlich, womit auch sonst,
weil nicht
an die folgende nicht Adresse und dann gibt es den Schlüssel für diese Verschlüsselung. Eine andere Option gibt es in der Regel nicht. Also wir haben viel auch mit dem Bundeskriminalamt oder mit dem Landeskriminalamt zusammengearbeitet im Bereich der Cybersicherheit. Es gibt leider keine andere Möglichkeit.
In der Tat ein spannendes Thema, was uns und was euch noch lange begleiten wird.
Ja.
Ihr profitiert letztendlich davon. Wir auch durch eure Expertise, durch deine Expertise. Lass uns noch zum Abschluss, bevor wir zu Thies übergehen, noch einmal hinter die Person des Nerdes Lukas Holst gucken. Was macht er außer zu jagen? Was machst du noch?
Ja, um dann, sag ich mal, zurück auf den Nerd zu kommen. Also tatsächlich verbringe ich außerhalb der Jagd den Großteil meiner Zeit vorm Computer.
Ach, ja. Man mag zum Zocken oder zum Programmieren oder was auch immer?
Teils, teils. Also früher habe ich tatsächlich sehr, sehr viel und sehr gerne programmiert. Bin dann während des Studiums auch umgegangen.
Was hast du studiert?
Wirtschaftsingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Mhm. Genau. Und bin dann irgendwann umgestiegen und habe sehr, sehr viel mit einem 3D-Drucker gemacht. Und da mit CAD gearbeitet.
Was ist das?
Das ist ein 3D-Modellierungstool, um halt letztendlich irgendwas zu entwickeln und das sich ausdrucken zu lassen.
Und das geht?
Wunderbar. Und das bringt unglaublich viel Spaß, sage ich mal, sämtliche Kleinigkeiten, die man so im Alltag braucht, selbst erstellen zu lassen.
Zum Beispiel? Huch. Mensch, bist du wach geworden, Carlo? Aus dem 3D-Drucker? Nein.
Schön wär's. Bestes Beispiel ist, sage ich mal, eine Handyhalterung für ein Spektiv. Kann man sich wunderbar schnell und einfach aus dem 3D-Drucker machen.
Allein, das wäre fast mal ein Podcast wert über einen 3D-Drucker. Man hört da immer ein bisschen was von, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, aber es geht.
Ja, also es ist, wenn man einen guten hat, also es sind Unterschiede zwischen gut und schlecht.
Klar.
Karlchen.
Ja.
Und mit guten kann man wirklich viele Sachen machen, die man auch im Alltag brauchen kann. Aber es ist immer noch so eine kleine Spielerei.
Cool. Dann, du hast kein Ehrenamt so richtig inne, aber du setzt dich für eine Rettung ein.
Richtig. mit der Jagd verbunden ist natürlich, Jagd ist Naturschutz und ein wichtiger...
Jagd ist Naturschutz?
Richtig.
Warum? Die Frage wirst du ja wahrscheinlich oft bekommen. Jäger sind doch keine Naturschützer. Oder doch?
Hundertprozentig.
Sind sie?
Ja. Und das auch so, ich gehe das mal punktuell durch. Jagd ist Naturschutz. Warum ist Jagd Naturschutz? Wir sind die Personen, die, sage ich mal, am meisten draußen in der Natur unterwegs sind. Wir legen Wildacker an, kümmern uns um Bestände, die schwach sind, zum Beispiel der Hasen-Fasanenbestand. Wir kümmern uns um die Rehkitze. In Deutschland werden jährlich, ich weiß die ganze Zahl nicht mehr ganz genau, ich glaube 100 oder 200.000 Rehkitze totgemäht, jedes Jahr in Deutschland. Ja. Und das war, sag ich mal, so eine kleine Herzensangelegenheit, weil ich hier die Digitalisierung mit meinem Jägerleben verbinden konnte und sind jetzt sehr aktiv in einem Rehkitz-Rettungsverein, der über den Naturschutzverein geht. Und da haben wir Wärmebilddrohnen und fliegen dann zu sehr christlichen Uhrzeiten, also in der Regel 3 Uhr morgens aufstehen, 2.30 Uhr, so um den Dreh, fahren dann raus, bevor die Landwirte mähen. Geht jetzt Mai, Juni wieder los. Und dann wird so 4-5 Stunden lang werden die Flächen abgeflogen mit der Wärmebildkamera. Und diese Rehe, die wir dort sehen, auf den zu mähenden Flächen, werden dann halt kurzzeitig umquartiert und sobald fertig gemäht wurde, wieder freigelassen. Und das ist sehr erfolgreich. Also man merkt auch bei, man findet ja nicht nur Rehkitze, auch Junghasen, ja. Nester von verschiedenen seltenen Vogelarten, wie zum Beispiel dem großen Brachvogel. Und diese kann man alle dadurch sehr effektiv retten. Und dadurch merkt man sofort schon im nächsten Jahr, dass der Bestand sich verbessert hat.
Also halten wir fest, Jäger sind keine herzlosen Killer.
Nein, auf gar keinen Fall.
Wer auch nochmal einen eigenen Podcast wird, Jäger, Naturschützer oder nicht, können wir oder du warst jetzt schon, irgendjemand, das werde ich mal aufgreifen, finde ich nämlich sehr spannend und ich bin mir sicher, das Thema Jagd erhitzt ja auch die Gemüter.
Ja, es ist ein sehr kontroverses Thema.
Ja. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. Vielen Dank, Lukas, für die Einblicke in dein Privatleben und
sehr gerne.
Die wichtigen Aufgaben, die du hier betreust und auch ein paar Einblicke einfach mal gegeben hast, wie gefährlich das teilweise ist.
Ja.
Gut, vielen Dank, Lukas. So, wir knüpfen hier nahtlos an mit dem Dritten im Bunde heute, nämlich mit Thies Kracht, der, wie Thomas Holz eben sagte, der Technik-Koryphäe hier im Unternehmen. Und ich bin ganz gespannt, was das heißt, was du alles drauf hast. Aber um die Leute nicht... Ja, zu langweilen, deinen Themen, die du offensichtlich beherrschst wie kaum ein anderer, wollen wir auch jetzt sprechen über den klassischen Passwortmanager. Jeder arbeitet gefühlt immer nur mit 2, 3 Passwörtern. Da gibt es natürlich bessere Lösungen über diese Authentifizierung, 2-Faktor-Authentifizierung nennt man die, glaube ich, über Kinderschutz bei Google und so weiter und auch Penetrationstests für Unternehmen. Da ist, glaube ich, für alle so ein bisschen was dabei, da wollen wir von dir was hören, aber erstmal, Thies, sag doch mal was. Was ist eigentlich deine krasse Expertise, warum du hier die Koryphäe bist?
Ja, da hat mich Thomas natürlich gleich schön unter Druck gesetzt.
Hat er. Aber das macht er immer. Wunderbar. Ja, also in deiner Abwesenheit, immer.
Immer,
du bist schön. Der hier. Weißt du, was er gesagt hat? Na? Ohne dich wäre BT Nord nicht so weit, wie es jetzt ist. So.
Das ist mal ein schönes Kompliment.
Ist es, ne?
Genau. Ja, was mache ich
hier? Hat er recht?
Weiß ich nicht. Also, mir macht Spaß. Ne? ich tue, was ich kann. Ich versuche immer, mich weiterzubilden.
Sollst Gesellschafter werden.
Genau, das ist das steht im Raum, genau.
Cool.
Ja, gut. Ja, das wäre cool.
Das wäre cool.
Ja. Genau, ja, was mache ich eigentlich den lieben langen Tag? Ich mache die Projektplanung für die Kunden, mache Infrastrukturanalysen, also wie ist überhaupt der Stand? Ne? Also wenn wir neue Kunden haben, dann schaue ich, dann muss ich natürlich erstmal reinschauen, wie sieht es denn bei dir aus?
Was heißt das? Wie sieht es bei dir aus? Und was für, also zum Beispiel?
Naja, es geht einfach, erstmal geht es darum, das Wichtigste ist erstmal, wie arbeitest du überhaupt?
Ja.
Ne? Das ist erstmal das Grundlegende, dass man erstmal den Bedarf einfach feststellt. Ja. Dann baut sich ja bei mir schon mal so ein Bild im Kopf aus, okay, ne, so müsste das aussehen. Und dann muss man halt erstmal schauen, sieht das denn überhaupt so aus? Und wenn nein, was müssen wir eigentlich ändern? Wo müssen wir ran? Und was für Anforderungen müssen wir auch erfüllen? Auch gesetzliche Anforderungen haben wir ja auch.
Ja, da hörten wir eben schon mal ein bisschen, weil es ist nicht schnell mal hin, was anpassen und gut ist. Nee. Hängt auch damit zusammen, wird es überhaupt umgesetzt von den Kunden letztendlich und auch langfristig. Und ja, was als Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen, wenn du zu einem Neukunden fährst oder zu einem theoretischen Kunden, wie könnte der arbeiten, was könntet ihr optimieren?
Genau, es fängt ja bei kleinen Sachen an, es fängt meistens schon einfach beim Backup an.
Ein Backup, also.
Ne, also die Sicherung meiner Unternehmensdaten, ja. Das ist ja nun mal mittlerweile, ist ja so, das ist nicht mehr Papierform, das ist einfach digital, meine Werte sind digital und wenn die weg sind, dann kann ich halt nicht mehr arbeiten.
Und wie macht man am besten so ein Backup? Über eine Cloud?
Ist eine Option. Also das eine ist immer klassisch, klar, das eine Backup vor Ort. Ne? Also, dass ich da habe, dass ich schnell was wiederherstellen kann.
Auf einer Festplatte? Auf einer externen oder wie?
Ja, schon ein bisschen, also so ein Netzlaufwerk, das auch ein bisschen sicher und dann ist, wo nicht einfach die eine Festplatte kaputt gehen kann und dann ist auch mein Backup weg, das ist natürlich
nicht hatte schön. Ich schon, super.
Ja, genau, es macht Spaß, ne?
Ja, aber 5 Jahre Erinnerung weg.
Ja, ist nicht schön. Will man privat nicht und will man im Unternehmen, glaube ich, auch nicht.
Es recht nicht wahrscheinlich. Nee, genau. Im Privaten ist es natürlich besonders schade für Erinnerung, aber im Unternehmen ist es schade für die Existenz fast
schon. Ja, genau. Okay. Naja, das ist das eine. Und das nächste ist dann die Zweitkopie. So, und die sollte immer an einem anderen Ort sein. Mhm. Na, das können Datenträger sein, die ich immer wechsle, als Beispiel. Oder halt eben auch in der Cloud. Na, wobei dann in der Cloud, da bin ich dann auch nicht so kritisch, dass ich sage, das darf nicht bei Google oder so liegen. Doch, ganz ruhig, weil das wird immer voll verschlüsselt, wenn das jemand hat und die Kapazitäten hat aus meinem KMU mit Rechenpower für 200 Jahre, das Ding zu entschlüsseln. Gut, dann soll er es versuchen. Na, aber das ist das. Also ich muss immer noch eine zweite Kopie irgendwo anders haben, falls mein Unternehmen, mein Serverraum abbrennt oder was auch immer. Ich muss ja immer für den Notfall gerüstet sein.
Ja, ist so. Es kann passieren. Und dann sollte man entsprechend gerüstet sein, geschützt sein.
Genau, so mal so ein schöner Einwurf, weil wir hatten mal eine Frage in einem Audit, das war vor Corona, was machen Sie im Falle einer Pandemie? Ja,
da wurde im außergewöhnlichen und utopischen Falle einer globalen Pandemie.
Genau, richtig. Das war eine Frage und wurde natürlich erstmal mild gelächelt, so, ja, genau.
Und was macht ihr in dem Fall?
Ja, genau, was macht ihr in
dem Fall? Falls du das war dann eintritt?
Ja, genau, und das war das dann halt. Ne? Also da waren auch ganz klar, das waren ganz klare Vorgaben auch, die zu erfüllen waren. Und insofern waren die dann, als es dann eintrat, waren die sofort komplett arbeitsfähig, weil es einfach schon eine Forderung vorher war.
Habt ihr profitiert von der Pandemie? Weil es ist ja vieles digitaler einfach geworden.
Richtig, also kurzfristig, die Anfrage war dann hoch nach Laptops und so weiter. Ja. Aber unsere klassischen Vor-Ort-Services, die wir immer noch machen und machen müssen, die sind natürlich runtergegangen. Ne? Ja. Und Investitionen wurden dann ja auch erstmal, bis auf die notwendigen halt wie Laptops und so weiter, wurden halt eben auch gescheut, weil natürlich keiner wusste, okay, wie geht's jetzt weiter, wie geht's mit meinem Unternehmen weiter, wie entwickeln sich meine Umsätze. Insofern kann man sagen, jein. Mhm. Weil wir haben uns natürlich dann auch in gewissen anderen Bereichen auch fortgebildet. Ne? Und aber ich würde sagen, profitiert? Nein. Man hat aber gemerkt, glaube ich, viele haben gemerkt, wie wichtig das doch ist, eine vernünftige IT zu haben.
Richtig. Dann lass uns mal über ein paar Themen sprechen, die dem ganz viele tagtäglich was zu tun haben. Das ist Thema Passwort. Ich gehöre leider zu der Fraktion, die seit 20 Jahren 3 Passwörter hat. Aufgeteilt auf die ungefähr 80 Seiten, die man hat. Mhm. Ist das gut?
Nein.
Das hab ich mir gedacht. Das ist jetzt auch keine Überraschung, aber der Mensch ist ja faul. Der Mensch prägt sich ein paar Passwörter ein und ich teste dann immer, ist es das? Nee, ist das? Nee, ist es? Ah, das ist es. Ich bin mir sicher, das machen ganz viele. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass ich noch ein Passwort habe, auf das man nicht so leicht kommt. Aber es gibt, glaube ich, sogar echt noch viele, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben, ne?
Das ist so eins der häufigsten. Ich meine, oftmals hat man ja gar nicht mehr die Möglichkeit, so ein einfaches Passwort zu wählen.
Man wird schon mal ein Sonderzeichen einzubauen oder eine Zahl, eine Ziffer. Aber ist es was gehört zu den häufigsten Passwörtern noch?
Ja, also sind dann mal die Tastaturfolgen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder QWE, ne? Querz und der ganze Spaß. Ne? Das sind dann so die einfachsten. Oder 1, 2, 3 einfach, ne? Also was.
Man sieht es häufig in Serien, ach, was wird er wohl für ein Passwort haben? Ah, wie heißt sein Hund? Zack, ist man drin. Und ich glaube, das ist nicht ausgedacht.
Nee, richtig, es ist ja oftmals. Das ist ja dann sozusagen das Social Hacking, ne? Wenn man sagt, okay, ne, wann hat der Geburtstag? Oder wenn man dann in seinen sozialen Medien auch dann weiß, okay, die Kinder haben da vielleicht auch was und dann weiß man, wann die Geburtstag haben oder die Partnerin oder wann ist der Hochzeitstag. Das sind so Standardfolgen, die man dann natürlich ausprobiert, ne, wo man schon mal theoretisch darauf kommen kann.
Ich hatte gestern gerade erst den Fall wieder registriert auf einer Seite, eine Podcast-Seite, wird ein Passwort gefordert und ich wollte dann wieder mein klassisches eingeben, weil das hat man ja im Kopf. Und dann hatten wir das System, Apple in dem Fall, ein Passwort vorgeschlagen. Das kann sich kein Mensch merken. Ich habe es in dem Fall abgelehnt, aber habe ich auch schon mal zugestimmt, weil es ist ja abgespeichert, ich kann es ja jederzeit abrufen, denke ich mir, aber ich denke mir dann auch, okay, was ist, wenn das mal nicht funktioniert? Weil ich kann, ich habe auch so ein Phänomen, bei mir klappt das meistens nicht. Und dann habe ich ja lieber ein Passwort im Kopf, das ich irgendwo habe, aufgeschrieben, abgespeichert. Was ist schlauer?
Naja, also man sollte die Passwortmanager schon nutzen. Ja. Ja. Weil es ist einfach so, wir nutzen immer mehr Online-Dienste, es werden immer mehr. Ich glaube, also mein privater Passwortspeicher hat 180 Passwörter, wovon ich wahrscheinlich 90 schon gar nicht mehr nutze. Das ist ja immer
das unterschiedliche auch?
Ja, ja, das sind alles unterschiedliche. Na, weil ich nutze einen Passwortmanager. Das Problem ist natürlich, wenn man so wie du sagst, ich nutze irgendwie 80 Dienste oder so, da dann wirklich dann nachher hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt ändere ich das bei jedem Dienst. Ja. Das ist natürlich auch immer wieder ein Haufen Arbeit, den man auch scheut.
Ja, wenn man einfach keinen Bock drauf hat.
Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass ich ein Problem habe, wenn zum Beispiel irgendein Dienst geknackt wird. Ja, ja. Das gab es mal mit Dropbox, das ist schon ein bisschen länger her, oder Adobe oder irgendwelchen Diensten. Und da geht mein Passwort mit flöten. Dann hat man meine E-Mail und mein Passwort. Ja. Und dann kann man ja einfach mal ein paar Dienste, so die ganzen populären Dienste durchprobieren. Ne? Ja. So wie LinkedIn, Crossing, klar, Facebook.
Ja. Ja,
und schau mal, ob das geht. Und schwupps, ist die digitale Identität weg oder im schlimmsten Fall Geld.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber ja. Ich weiß. Okay, und wie bockt man da vor?
Naja, einmal ist es so, wie gesagt, wirklich den Passwortmanager nehmen, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Einmal bieten uns die Systeme ja schon Möglichkeiten, die ich habe, ob das jetzt der Browser ist oder allgemein der Hersteller, der das macht, ne, wie Apple das zum Beispiel macht, komplett mit der Schlüsselbundverwaltung, oder bei Microsoft kann ich das im Browser komplett über alle Systeme synchronisieren, genauso wie es im Firefox auch geht. So, und hat den Vorteil, ich muss mir halt ein Passwort merken, mit dem ich an meine Passwörter rankomme.
Ja.
Und das kann ich dann ja auch ein bisschen komplexer gestalten.
Mhm.
Ne? Wie man auch immer, dann kann sich irgendwelche Fantasiewörter ausdenken, ja, und die dann mit Zahlen garnieren, aber bitte nicht mehr irgendwie mit Jahreszahlen, sondern mit irgendwelchen willkürlichen Zahlen.
Mhm.
Ja, also nicht irgendwie hier, ne, Name des Hundes, mein Geburtstag und ein Ausrufezeichen, nee, lass mal lieber. Sondern irgendwas Komplexeres, da kann man sich auch meinetwegen im Kopf eine Geschichte ausdenken, irgendeinen Satz oder so, ne, den man dann abkürzt mit den Anfangsbuchstaben, groß und klein. Also da kann man verschieden, und dann habe ich halt eben dieses eine Kennwort und damit komme ich an meine Daten dran. Na, und im Idealfall ist dieser Dienst, den ich dann nutze, auch noch mit einem zweiten Faktor abgesichert.
Ja, also wie funktioniert das? Das nervt mich unheimlich bei Facebook zum Beispiel,
ja, wenn ich man weiß,
irgendwo anders rein möchte.
Es ist für viele, empfinden das als nervig, aber es ist einfach nur eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Ne?
Ja.
Ich kann das ja machen per SMS oder halt eben mit einer App. Ich empfehle da die App, weil SMS ist potenziell auch nicht das Sicherste, muss man auch leider so sagen.
Ja.
Und dann habe ich halt eben diese App, will in meinen Passwort-Manager rein, muss mein Kennwort eingeben und nutze einmal diesen Code, den ich dann bekomme und authentifiziere das. Wobei ich auch sagen muss, das mache ich an meinem Gerät dann einmal, danach ist das ja für den Dienst freigeschaltet. Dann muss ich das vielleicht mal alle 30 Tage nochmal machen, maximal.
Ja.
Na, und dann habe ich da auch keinen Aufwand drauf. Aber wenn sich dann irgendjemand an dem Dienst anmeldet und mein Passwort halt eben doch zufällig hat, woher er das auch immer hat, weil ich mir vielleicht das doch aufgeschrieben habe und das an den Monitor geklebt habe,
Passiert
alles. Oder ne, das Erste, was ich mache, wenn ich bei einem Unternehmen hier gucke, Passwörter, dann gucke ich hier unter die Ablage oder sonst was, ne, liegt da was.
Ja.
Ist einfach so. Und dann wird halt eben dieser zweite Faktor abgefordert. Und wenn dann abgefordert wird und ich gar nicht an meinem Gerät sitze, dann weiß ich, oh, da ist irgendwas los. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Sicherheitsstufe.
Ich bekomme in letzter Zeit häufig mal den Hinweis, deine Daten oder dein Passwort wurde in einem Datenleak entdeckt oder irgendwie sowas.
Genau.
Da denke ich mir dann auch immer, ja, das ist. Ich denke mir da nicht viel bei. Hörte aber mal von euch bei BNI morgens, das sollte man ernst nehmen.
Ja, es kommt ja immer drauf
an. Was heißt dann eigentlich Datenleak?
Naja, im Endeffekt heißt das, irgendwer ist an die Daten irgendeines Dienstes rangekommen. Ja, das kann, wie gesagt, bei Dropbox war das mal der Fall, dass dann halt eben irgendwie bei dem Unternehmen halt sozusagen digital eingebrochen wurde, die Datenbank mit den Nutzerdaten wurde abgegriffen, da steht dann dein Name drin, deine E-Mail-Adresse, dein Kennwort.
Ja.
So, das Kennwort sollte normalerweise in einer verschlüsselten Form da drin liegen. Kommt aber immer drauf an, wie lange war das schon, ist das ein alter Algorithmus, ist der vielleicht knackbar?
Mhm.
Na, das heißt, kommt man an dieses Kennwort ran, dann ist dann schon eine Gefahr da, dass damit dann halt eben auch andere Dienste genutzt werden.
Mhm.
Und wie gesagt, dann werden halt die populären Dienste durchprobiert mit dem Kennwort.
Also
man sollte das schon ernst nehmen und dann sagen, okay, wenn der Dienst geknackt wurde mit dem Kennwort, dann sollte ich die Dienste, wo ich das Kennwort nutze, doch gerne ändern.
Und da die meisten nur einige wenige Passwörter nutzen, ist die Chance sehr groß, dass, okay, verstanden. Brecht ihr auch in Unternehmen ein, um denen zu zeigen, ey, wir könnten jetzt das und das machen?
Ja, das machen wir auch. Natürlich mit Erlaubnis, ne? Sozusagen. Ja,
also ihr werdet auch quasi beauftragt, Sicherheitslücken aufzudecken.
Genau. Na, also sei es dann die Webseite oder deren Online, viele haben ja auch eine Webseite mit einem Online-Dienst dahinter, den zu prüfen oder auch intern, also komm mal in mein Unternehmen und schau mal, was du mit dem Laptop anrichten kannst oder könntest, also ne, man macht natürlich nichts absichtlich kaputt,
aber
man geht dann eben rein und schaut mal eben nach,
was möglich wäre.
Genau, oder man sagt einfach, okay, ich mach das und dann geht man einfach mal rein, ne, und guckt einfach mal, wie weit man denn so kommt.
Wie weit bist du schon gekommen?
Im Serverraum. Ohne dass einen jemand aufhält.
Ja.
Also das schafft man auch. Und das sind natürlich wieder die anderen Lücken. Ne? Ich habe ja immer einmal meine technischen Lücken, aber ich habe auch meine internen organisatorischen Lücken. Mhm. Ja? Meistens reicht es dann schon, dass du eine Technikerjacke anhast und dann reingehst. Ne?
Kennt man auch aus Serien und so weiter.
Ja, funktioniert aber. Also da ist eigentlich Dreistigkeit siegt. Ne? Das ist oftmals so.
Wenn ich so an so ein Unternehmen denke, 30, 40 Leute, da ist ein möglicherweise im Idealfall, nicht im Idealfall, aber wenn es gut läuft einigermaßen, ist ein ITler im Unternehmen, der natürlich nicht 24/7 da ist.
Richtig.
Wie kann gewährleistet werden, dass sowas nicht passiert? Durch externe Unterstützung wie BT Nord als Beispiel? Oder wie,
genau, also das ist ja immer die Frage, was möchte ich denn, wie möchte ich das erreichen, meine IT-Sicherheit? Ne? Klar, 24/7 ist immer ein tolles Schlagwort. Ist das überhaupt meine Anforderung? Ne? Also ich habe ja im Endeffekt meine Sicherheitssysteme da. Ne? Das nicht vergessen, die meisten Einbrüche passieren durch den Menschen, der vorm Rechner sitzt. Ne?
Ja, das sagte Lukas eben schon, derjenige, der auf den Link klickt, der den Anhang in der Datei öffnet.
Ja, ich kann noch so tolle Sicherheitsvorkehrungen haben, aber wenn dann mal so eine E-Mail durchrutscht, da einer draufklickt und das durch die Systeme durchschlägt, dann ist es schön, wenn ich das merke, dann muss ich natürlich auch reagieren können. Aber das ist natürlich immer der schwierige Part. Das muss im Idealfall natürlich automatisiert funktionieren, zumindest, dass der Rechner weggekillt wird. Ne?
Ja.
Also nein, also wir unterstützen natürlich, aber 24/7, ja klar, wir haben eine 24/7 Überwachung drin, aber keine 24/7 Reaktion.
Ja.
Na, es ist immer so, dass wir die Möglichkeit haben, jederzeit alles zu sehen. Zumindest bei den Kunden, die das bei uns dann beauftragen. Aber es ist natürlich so, dass wir im Endeffekt in den normalen Arbeitsstunden reagieren können. Mhm. Es ist aber meistens unwahrscheinlich, dass mitten in der Nacht was passiert.
Dieses Feld Sicherheit, IT, alles, was Thomas schon beschrieben hat, was Lukas schon beschrieben hat, das wird ja nicht weniger in den nächsten Jahren. Das wird ja sehr, sehr wahrscheinlich mehr. Wie seid ihr denn personell aufgestellt und auch was die Zukunft angeht? Thomas sprach davon, auch hier bei uns gibt es einen Fachkräftemangel. Mhm. Ist das so?
Ja, es ist gar nicht so einfach. Sagen wir mal so.
Ich meine, jeder kann mittlerweile einen Computer bedienen.
Ja.
Dadurch ist er aber keine Fachkraft.
Richtig, das ist immer so schön. Mein Schwager ist Lehrer und er erzählt mir immer ganz stolz, dass er Informatikunterricht gibt, hat aber gar keine Ahnung. Das ist total toll. Das macht mich immer stolz.
Also, ja.
Nein, aber ja, es ist halt eben auch, dürfen auch nicht vergessen, dass wir in unserer strukturschwachen Region natürlich nicht solche Gehälter bezahlen können, wie zum Beispiel in Hamburg oder Frankfurt. Na, also ich hab Personalgespräche geführt, da gab es dann eben mal für die 32 Stunden in Frankfurt remote irgendwie 70.000 Euro im Jahr. Und dann sage ich, tut mir leid, das kannst du bei uns nicht verdienen. Na, insofern, viele gehen natürlich in die Großstädte, gehen zu großen Unternehmen, weil es da einfach mehr Geld zu verdienen gibt.
Oder gehen auf die andere Seite der Macht, um noch mehr zu verdienen.
Ja, das ist ja mittlerweile auch. Das sind ja keine, man stellt sich, also wir sind Filmen, dann ist das die irgendwie unten im Keller. Nein, das sind Unternehmen. Also diese Cyber, das sind mittlerweile Cyber-Attacken-Dienstleister eigentlich eher. Das sind wirklich Unternehmen. Ne? Die haben alles, die haben Geschäftsführer und so weiter und so fort, sitzen dann bloß halt irgendwie in Panama oder sonst wo. Nein.
Wie überzeugt ihr denn Personal von euch?
Nein, also eigentlich durchs Team. Ne? Also wir haben ja ein sehr gutes Team.
Und einen Hund.
Und einen Hund, nicht nur einen. Also, Hund kann man immer mitbringen.
Du hast einen Kater.
Ich habe einen Kater, den habe ich noch nicht mitgebracht.
Der zieht aber nicht so, ne?
Ich weiß auch nicht, was der macht, wenn ich den mitbringe.
Ja, Carlo von Wiese, ich weiß den Namen, egal.
Ja. könnte nicht lustig werden. Genau, nein, es ist einfach durch das Team, durch das Klima, durch das, was wir halt eben so bieten,
ja.
Ne, mit den Anreizen neben dem Gehalt, einfach halt eben auch, ja. dass wir hier auch relativ locker mit dem Freizeitausgleich umgehen. Ne? Also man muss nur über alles sprechen, dann ja. ist auch alles möglich, ne? dass man den Mitarbeitern einfach möglichst viele Freiheiten auch lässt.
Ja.
Und die das dann halt eben auch, die nehmen das aber halt eben auch so an, dass es nicht über die Stränge schlägt. Mhm. Ne? Das muss man natürlich auch mal aufpassen, dass das passt. Und das finde ich, das ist eigentlich, ja. Das funktioniert gut.
Und ihr macht ja auch schon früh auf euch, auf BT Nord aufmerksam. Beispielsweise als Sponsor von SG Weiche Flensburg, der Oberligamannschaft der U15.
U15, genau.
Ja, ich meine, das ist auch eine, ich meine, das ist nicht der primäre Grund. Dein Sohnemann spielt da auch.
Genau.
Aber trotzdem, das ist natürlich eine Altersklasse, die geht in die Berufsfindung.
Mhm.
Da kann man schon mal auf sie aufmerksam machen.
Richtig, genau. Na, und da schauen wir auch da, wir haben jetzt auch wieder zum 1.6. fängt es bei uns wieder ein neuer Umschüler an. Also wir versuchen auch unsere Fachkräfte halt eben selber auszubilden.
Ja. Ne?
Dass wir eben wirklich sagen, okay, diesen bilden wir selber aus, die wissen, wie das Unternehmen läuft und die auch Bock drauf haben.
Ja.
Ne, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also, dass man wirklich Lust hat. Man merkt dann auch ja, in dieser Zeit merkt man auch, finde ich, immer sehr gut, passt das alles zusammen oder nicht. Na, ich kann hier ein Bewerbungsgespräch führen mit jemandem, den finde ich Bombe und nachher stellt sich raus, das passt aber alles überhaupt nicht.
Mhm.
Na, aber insofern, ja, aber es ist aber nicht einfach. Also, wir haben ja auch einen langen Prozess geführt. Hatten uns dann eigentlich auch für einen Bewerber entschieden, der auch einen guten Eindruck gemacht hatte, der uns dann aber eine Woche bevor er angefragt hat, wie abgesagt hat. So.
Das hört man so häufig von der Generation, der nachkommenden Generation in letzter Zeit. Gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir wollten 30 Minuten insgesamt sprechen. Ich sehe gerade hier auf meinem schlauen Bildschirm, wir sind bei 58 Minuten angekommen.
Kannst du zwei Folgen draus machen?
Das ist fast eine Idee. Nee, nur fast, das ist eine Idee. Ich denke mal drüber nach, weil wenn ich sage 60 Minuten IT-Sicherheit, da bin ich gespannt, wer da zuhört.
Ja.
Aber schauen wir mal. Vielen Dank auch an dich, Thies, für die Einblicke.
Sehr gerne,
vielen Dank. In dieses spannende Feld, was immer spannender und aufregender wird. Und ich hoffe für jeden, er hat noch nicht diese Erfahrung gemacht oder er ist von BT Nord beraten.
Schönes Schlusswort.
Oder?
Ja.
Mehr geht nicht.
Finde ich gut.
Eigentlich frage ich zum Ende immer, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du wolltest? Aber das hätte ich auch mit Thomas machen sollen und auch mit Lukas. Deswegen lasse ich das mit dir, auch aus der Zeit geschuldet. Vielen Dank für die Zeit.
Ich danke dir.
Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit der BT Nord Gruppe.